ARD Sounds.
Nun also doch. Die Bundesregierung wird die Autofahrer entlasten. Die Energiesteuer auf Benzin und Diesel soll um 17 Cent je Liter sinken. Die Frage ist nur, kommt das auch an bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Wird tanken jetzt wirklich 17 Cent pro Liter günstiger? Die Antwort darauf hat mit Mineralölkonzernen, einer Bundesregierung in Finanzschwierigkeiten, Menschen in Tanknöten und einer Menge Zahlen zu tun, die gerade rumschwirren. Genau einordnen wird uns die jetzt mein Kollege Nicolas Lieven in dieser Folge 10 Minuten Wirtschaft, wie gewohnt in ARD Sounds und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Heute mit mir Astrid Kühn. Ich grüße euch. Hi Nicolas.
Hi, grüß dich Astrid.
So, der Bundeskanzler sagt, er erwartet, dass die Mineralölbranche die Entlastung auch weitergibt. So richtig glauben tun das aber viele ehrlich gesagt nicht. Zum Beispiel diese Autofahrer, die unsere NDR-Kolleginnen in Mecklenburg-Vorpommern angesprochen haben.
Ob das alles so umgesetzt wird von einem Konzern, ich glaube nicht dran, dass das groß an uns Autofahrern weitergegeben wird.
Die Unternehmen bluten aus, gerade die kleinen, mittelständischen. Und das wird sich bei der Politik auch nicht ändern, leider.
Und auch aus Verbänden und Politik kommen ja deutliche Forderungen. Die Bundesregierung solle nämlich ganz einfach sicherstellen, dass die Entlastung bei den Verbrauchern auch ankommt. Nicolas, meinst du, das klappt?
Das ist eine gute Frage. Also der Bundeskanzler hat ja das Problem eigentlich schon benannt, indem er das so gesagt hat, wie er es gesagt hat. Im Prinzip hat er gesagt, wir können die Steuern senken, aber ob die Mineralölkonzerne das weitergeben, wir hoffen drauf, wir drängen drauf, aber entscheiden, das machen die einfach selbst. Und man muss sich einfach nochmal klar machen, wenn man das so gegenrechnet, die Centbeträge, um die es geht und die Kosten, die hinterher entstehen, dann sagen wir, jeder Cent ist ungefähr für die Branche 100 Millionen Euro wert. So, jetzt geben die im Schnitt vielleicht 5 Cent nicht weiter. Das heißt, wir sprechen hier über eine halbe Milliarde für die Branche. Ich sage auch, das muss natürlich nicht so sein. Ich möchte nichts unterstellen. Aber wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen attraktiv ist schon und so richtig kontrollieren kann es halt auch keiner.
Das kann man wohl sagen, dass das attraktiv ist. In Berichten liest oder hört man seit gestern aber trotzdem häufiger, so der Sprit wird jetzt 17 Cent günstiger. Klingt für mich jetzt so ein bisschen voreilig, ehrlich gesagt.
Ja, und solche Schlagzeilen ärgern mich auch immer so ein bisschen, weil da natürlich suggeriert wird, da passiert jetzt was, jetzt geht's richtig in die Knie, jetzt wird's günstiger beim Tanken und so weiter und so weiter. Also mal ganz abgesehen davon, dass das alles noch eine ganze Zeit dauert. Man peilt ja in der Zwischenzeit in der Politik den Mai an, bis das umgesetzt wird. Ist es halt nicht so einfach. Spritpreise sind ja auch nicht irgendwie fix, da kannst du nicht irgendwas abziehen und sagen, so, das ist es jetzt, sondern der Ölmarkt ist jeden Tag in Bewegung. Wir haben es gestern wieder gesehen, da ging es mal eben 7-8% nach oben, dann schwankte das wieder und so weiter. Und das hing zum Beispiel mit den geplatzten Iran-Gesprächen ja zusammen und dieser neuen Eskalation, die wir ja hatten, rund um die Straße von Hormuz.
Ja, und ich meine, der Ölpreis ist ja auch nicht gleich der Spritpreis, ne?
Nee, das ist er halt so gar nicht. Man muss halt sich halt klar machen, wir tanken ja nicht Öl. Wir tanken ja Benzin oder wir tanken Diesel. Das heißt, vom Öl bis zur Tankstelle passiert halt ganz viel. Da sind Raffinerien dabei, Transport, das muss per Schiff zum Teil denn aus der Golfregion nach Europa transportiert werden, wenn das irgendwann wieder startet. Dann werden die Versicherungen teurer und so weiter und so weiter. Das alles muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man über den Tankrabatt spricht. Ich glaube allerdings und ich befürchte auch so ein bisschen, vor 4 Jahren gab es den ja schon mal, den Tankrabatt 1.0. Da war es hinterher halt auch so, dass es großen Ärger gab, weil die Konzerne gesagt haben, klar haben wir das alles komplett weitergegeben und die Politik und die Verbraucherschützer haben gesagt, nein, ist nicht so. Und ehrlicherweise muss man sagen, es gab danach ja auch Studien, die gesagt haben, nee, so richtig alles weitergegeben wurde eben nicht.
Ja, es ist wirklich einigermaßen irre, finde ich, dass wir diese Diskussion jetzt fast 1:1 wiederführen. Denn auch dieses Mal, der Schritt, der ist zwar jetzt schnell verkündet, aber der ist auch ganz schön teuer, oder?
Ja, der ist halt richtig teuer. Vor 4 Jahren, da haben wir irgendwie über 3 Milliarden Euro geredet, das lief ja über 3 Monate. Jetzt reden wir über 1,6 Milliarden, das läuft ja über 2 Monate und dann muss man sagen, wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass für den Einzelnen gar nicht so viel übrig bleibt. Wenn wir es auf einen normalen Pendler, auf eine normale Pendlerin runterrechnen, dann sind es irgendwie 10 Euro im Monat. Das ist jetzt, wenn man ehrlich ist, ja, ist Geld, aber ist halt nicht die Welt. Klar wirkt sich das natürlich viel mehr aus, wenn ich ja einen großen Fuhrpark habe oder ich habe eine Spedition oder sowas, dann wirkt sich das natürlich deutlich stärker aus. Aber so für den Einzelnen, der irgendwie an der Tanksäule war und gesagt hat, meine Herren, ist das hier teuer, der kann nicht damit rechnen, dass es so eine Riesenentlastung gibt, selbst wenn alles weitergegeben wird.
Tja, so ist das wohl. Und dann stellt sich aber bei allem die Frage, ich meine, die Kassen sind leer. Wie finanziert der Staat?
Ja, das ist ja diese Übergewinnsteuer, die hören wir ja ständig. Also wenn Kriege sind oder Krisen oder sonst irgendwas, heißt immer Übergewinnsteuer, weil ein ganz großer Teil der Wirtschaft leidet, aber es gibt natürlich auch immer einen Teil der Wirtschaft, der quasi davon profitiert. In diesem Fall sind immer die Mineralölkonzerne im Fokus, wie gesagt, ich glaube auch ein Stück weit zu Recht. Übergewinnsteuer, was ist das? Da sagt man einfach, man nimmt die durchschnittlichen Konzerngewinne der vergangenen Jahre, sagt 20% on top, ist okay. Was darüber ist, wird extra besteuert mit 30%. Also das ist so ein Modell. Das Problem daran ist immer, dass die Berechnung sehr, sehr kompliziert ist. Es dauert in der Regel sehr, sehr lange, bis man es wirklich rausgekriegt hat. Die Konzerne sitzen zum Teil im Ausland und dann ist das Ganze rechtlich umstritten. Wir haben einzelne Länder, die haben das eingeführt, die ziehen das durch, Großbritannien, Italien, Spanien, so, die haben so ein Modell, die EU hat das auch schon gemacht. Allerdings, es gibt im Augenblick eben auch etliche Klagen dagegen. ExxonMobil klagt dagegen und in Schleswig-Holstein haben wir eine Raffinerie in Heide, die ist auch betroffen und dieser Fall liegt gerade beim Schiedsgericht der Weltbank in Washington. Also wenn jetzt immer von der Politik gesagt wird, wir finanzieren das gegen über die Übergewinnsteuer, das klappt schon. Nee, es ist halt nicht wirklich sicher, dass das funktioniert und dass die Gerichte das durchwinken.
Okay, ja, Finanzierung unklar. Weitere Ideen, wie man entlasten könnte, die gibt's aber. Und zwar die sogenannte Entlastungsprämie. 1000 Euro könnten Unternehmen an ihre Mitarbeitenden steuerfrei auszahlen. Und die Idee, die findet erstmal Anklang bei den Leuten.
Ja, jetzt wo sowieso alles teurer geworden ist, wäre das schon eine gute Maßnahme.
Profitieren würde, glaube ich, jeder davon, weil die Benzinpreise in die Höhe treiben und das Geld immer weniger wird, ne? Bei der anhaltenden Inflation tatsächlich.
Ich finde, das ist für Familien mit Kindern einfach ein zu geringer Beitrag.
Wie sieht's damit aus? Was ist da die Idee, Nikolas?
Ja, also wie gesagt, 1000 Euro Abgaben und steuerfrei, das ist eigentlich so gefühlt, ist es ja gut, wenn man es bekommt. Gab es übrigens auch schon 2022, da hieß das Ganze Inflationsprämie bis zu 3000 Euro. So, wie gesagt, hört sich total gut an und natürlich bekommen wir alle gerne auch Geld ohne Abgaben, ohne Steuern.
Aber
und jetzt kommt der Haken, es gibt keinen Rechtsanspruch drauf. Für Arbeitgeber ist das Ganze freiwillig und freiwillig heißt in diesem Fall halt auch, die müssen es nicht nur wollen, sondern müssen es sich auch leisten können. Und wir wissen alle, wir haben wirtschaftlich schwierige Lage.
Das ist ja ein ziemlich entscheidender Punkt, denn schon in der Corona-Pandemie haben ja nicht alle die Inflationsprämie ausgezahlt. Und man könnte natürlich vermuten, dass auch jetzt eher große Konzerne das zahlen können, während sich kleinere Betriebe aus dem Handwerk das wahrscheinlich eher nicht leisten können.
Du hast natürlich vollkommen recht. Und es gab Unternehmen, die haben es, ich sage es einfach mal, an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vollen Händen ausgeschüttet, also ausgenutzt, diese 3000 Euro. Da waren Versorger dabei und Versicherungen und die öffentliche Verwaltung und Verteidigung und so weiter und so weiter. Aber es gab eben auch den Teil der Wirtschaft, der das nicht konnte. Das Gastgewerbe gehört dazu. Bau, Handel, Landwirtschaft und so weiter. Da gab es, wenn überhaupt, nur einen Teil in der Regel. Und es gab noch einen ganz großen Haken 2022. Und das war, dass diese Inflationsprämie, die ja freiwillig geleistet wurde, plötzlich Teil war in Tarifverhandlungen. Das heißt, man hat Gehaltserhöhungen quasi ersetzt durch diese freiwillige Leistung. So, und das war auf den ersten Blick immer cool, weil man gedacht hat, boah, 3000 Euro ist ja schön auf dem Konto und so weiter und so weiter. Das Problem ist, wenn ich dafür im Gegenzug 100 Euro mehr im Monat nicht bekomme, dann kann man sich ausrechnen, wie viel schlechter man fährt, wenn man noch Jahre oder sogar Jahrzehnte zu arbeiten hat. Das heißt, ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind damit schlecht gefahren und ich befürchte, dass das wieder auch in diesem Jahr und vielleicht auch im kommenden, dass, je nachdem, wie lange das alles läuft, so ein paar Details sind ja noch offen, dass das dieses Mal wieder der Fall sein wird.
Ah, da wird also auch gerne mal getrickst. Arbeitgeber sind schlau und ehrlich gesagt so richtig verteilungsgerecht klingt es für mich auch nicht, wenn es einfach manche bekommen und andere nicht. Ist es ja irgendwie auch ungerecht. Es gibt noch, wo wir über Finanzierung eben so ein bisschen unbefriedigend gesprochen haben, Nikolas, es gibt noch eine weitere Finanzierungsidee für dieses Paket. Und zwar soll die Erhöhung der Tabaksteuer vorgezogen werden, um daraus schon mal die Entlastungen zu finanzieren. Da muss ich jetzt aber auch schon wieder sagen, Nikolas, Okay, höhere Abgaben aufs Rauchen sehe ich ein, aber sollte das dann nicht eher zweckgebunden in die Gesundheit fließen und nicht in günstigeren Sprit?
Es ist immer die Frage, welchen Teil der Tabaksteuererhöhung wir da vorziehen. Und wenn ich es um ein Jahr, das ganze Gebilde, das läuft ja eigentlich über mehrere Jahre, vorziehe, dann landen wir bei ungefähr 500 Millionen Euro plus. Jetzt muss man dagegen rechnen, die Einnahmeausfälle des Staates, die Einnahmeausfälle der Sozialkassen, und der Bund sagt, wir kommen da auf 350 Millionen Euro. Auf dem Papier würde das reichen, aber es gibt Studien nach der Inflationsprämie vor 4 Jahren und da haben wir von zweistelligen Milliardenbeträgen gesprochen. Also, wenn das jetzt nicht reicht, wenn die Übergewinnsteuer für den Tankrabatt 2.0 nicht greift, dann haben wir ein echtes Problem im Haushalt, ein neues Milliardenloch. Jetzt müssen wir noch ein bisschen abwarten, weil ja auch viele Details noch unklar sind.
Wollte ich gerade sagen, es wird einem ja wirklich schwindelig bei diesen ganzen Zahlen, aber du hebst für uns den Teppich hoch. Vielen Dank dafür, lieber Nikolas.
Ich lasse ihn auch wieder runter, glaub mir.
Renommierte Ökonomen zerpflücken das Entlastungspaket seit gestern regelrecht, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Aber die hatten ja auch vorher schon überwiegend gewarnt und gesagt, ein Gut, das wegen Knappheit teuer ist, zu subventionieren, wird nichts bringen. Sparsamer damit umzugehen, wäre sinnvoller. Aber nur zerreden bringt ja wirklich nichts. Vielleicht ist ein Blick in andere Länder ja zielführender. Wie reagieren die auf die hohen Ölpreise? Insgesamt 22 von 27 EU-Staaten haben bereits Maßnahmen gegen die hohen Preise durchgesetzt. Viele Ideen gehen in eine ähnliche Richtung, also Steuern senken, Preise deckeln, Gewinne begrenzen. In Luxemburg legt das Wirtschaftsministerium die Preise für Benzin, Diesel und Heizöl fest, schon immer, weswegen man dort deutlich günstiger tankt. Frankreich hat auch eine Art Tankdeckel eingeführt, aber zusätzlich hat die Regierung gesagt, es kann nicht sein, dass wir in Krisen jedes Mal wieder so abhängig sind vom Ölpreis. Wir müssen an die Ursachen rangehen. Deswegen gibt es dort jetzt eine Elektrifizierungsoffensive. Die Regierung will doppelt so viel Geld wie bisher in die Förderung von Wärmepumpen und E-Autos stecken. Großbritannien macht es ähnlich. Mit Deutschland vergleichbar geht Italien vor. Dort wurde schon vor Ostern die Mineralölsteuer gesenkt. Allerdings war die Senkung von 20 Cent pro Liter nicht so deutlich spürbar, weil die Ölpreise weiter gestiegen sind. Bezahlt hat die italienische Regierung die 500 Millionen Euro teure Steuersenkung mit Kürzungen im Gesundheitssektor und beim Klimaschutz. Das war der große Überblick über Tanken in Europa. Vielen Dank, dass ihr diese Folge 10 Minuten Wirtschaft bis zum Ende gehört habt. Mein Name ist Astrid Kühn. Macht's gut. Ciao.